Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, ich bin von Haus aus Philosoph und Soziologe. Und nebenbei bin ich eine der wenigen Philosophen hier, die sogenannte komparative Philosophie in Deutschland treibe. In den 30er Jahren haben die Deutschen große Tradition. Aber jetzt ein bisschen in Frankreich, aber sonst nirgendwo. Vielleicht in Hawaii, wo Ost-West-Center so weit weitermacht. Ja, wie mein kurze Vita sagte, so als ein Grenzgänger zwischen Ost und West und Grenzgänger zwischen Süd- und Nordkorea, habe ich hier einige Dinge in meinem Leben erfahren. So, vielleicht aus diesem Background möchte ich heute Folgendes vortragen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet und mit Asthma. 9 Monate lang war ich in der Seoul Untersuchungshaftanstalt inhaftiert in einer nur 3 Quadratmeter großen Einzelhaftzelle aufgrund eines Verstoßes gegen das anachronistische nationale Sicherheitsgesetz. Während dieser Tortur hörte ich an einem Morgen im eiskalten Januar 2004 durch die an einer schmutzigen Zellenwand festgenagelten alten Lautsprechanlage eine Meldung, dass das Wort Gyeonggye-in, Gyeonggye ist Grenze, in ist Mensch, Grenzgänger heißt in Deutsch, Gyeonggye-in, Grenzgänger, zum Wort des Jahres 2003 gewählt worden war. Das Wort Grenzgänger war bis dato ein wenig bekanntes, gar ein Fremdwort gewesen. Es war jedoch gerade dieses Schlüsselwort, welches meine langen Bemühungen für die Versöhnung des geteilten Heimatlandes ausdrückte. Meine Heimreise nach 36 Jahren im deutschen Exil spaltete auf unerwartete Weise die ganze Nation. Für mich war diese Situation überraschend und zugleich unverständlich. Südkorea genoss seit geraumer Zeit wegen seines Wirtschaftserfolges einen sehr guten Ruf. Die südkoreanische Ökonomie liegt weltweit nach OECD-Maßstäben an der 13. Stelle. Des Weiteren zählen die westlichen Medien Südkorea seit Jahren zur exklusiven Gruppe der Länder, in denen volle Demokratie herrscht. Worin liegt die Wurzel dieses widersprüchlichen Erscheinungsbildes eines Landes, in dem zwar der ehemalige Präsident Kim Dae-jung den Friedensnobelpreis erhalten hatte, jedoch gleichzeitig die Abschaffung des von der UNO-Menschenrechtskommission mehrmals scharf kritisierten nationale Sicherheitsgesetz nicht durchsetzen konnte. Die Waffenstillstandslinie teilte nicht nur die Halbinsel, sondern auch die Menschen dort in zwei sich gegenseitig anfeindende Lager. Während meines Prozesses in den kalten Wintertagen Mahnwachen für meine Freilassung hielten, skandierten und schrien ultra-antikommunistische Gruppen vor dem Gerichtsgebäude und forderten eine harte Strafe für mich. Vor dem Hintergrund solch unerträglicher Gesellschaftsspannungen hielt ich vor der Urteilsverkündung des Seouler Bezirksgerichtes mein letztes Plädoyer, das einen Passus aus einem alten buddhistischen Text Samyutta Nikaya enthielt. Zitat: Wenn man eine schwarze und eine weiße Kuh aneinander gebunden sieht, würde man gewöhnlich sagen, es handele sich um eine weiße Kuh, die an eine schwarze, beziehungsweise um eine schwarze Kuh, die an einer weißen festgebunden sei. Aber eigentlich ist es nichts anderes als eine weiße und eine schwarze Kuh, die durch ein Seil miteinander verbunden sind. Diese Lehre Buddhas wiederholt Michel Serre, der französische Philosoph und Mathematiker, sinngemäß genau in seinem Buch Parasit so. Gott oder Teufel? Ausschluss oder Einschluss? Ich weiß es nicht, aber ich kenne in jedem Fall diese archaische Frage. Die zwei Kämpfe sind stets nur Theater, Schein, Darstellung, Dekor, Moral, Vergnügungen. Sobald wir zu zweit sind, sind wir auch schon zu dritt oder zu viert. Wir wissen es schon seit langem. Soll der Dialog gelingen, bedarf es einer ausgeschlossenen Dritten. Gott oder Teufel? Ausschluss, Einschluss, These oder Antithese? Die Antwort ist ein Spektrum, ein Band, ein Kontinuum. Wir werden niemals mehr mit Ja oder Nein auf Fragen der Zugehörigkeit antworten. Trotz meines Versuches, mit einem bekannten buddhistischen Text und nicht einer schwierigen postmodernen Theorie eines französischen Gegenwartsphilosophen auf die aktuellen Probleme des dyadischen Denkens, zweiteiliges Denkens, hinzuweisen, gewann ich jedoch den Eindruck, dass der vorsitzende Richter meine Ansicht nicht feststellen konnte, beziehungsweise sie gar nicht feststellen wollte. Am Ende bekam ich eine 7-jährige Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte vorher sogar eine 15-jährige Strafe beantragt. Für diese Kräfte im Lande war es nicht einfach oder beziehungsweise sogar unmöglich, den Grenzgänger zu verstehen. Für sie war er bloß ein Opportunist, der zwischen beiden Staaten eines geteilten Landes nur seinen eigenen Interessen nachgeht. Für sie kann es nur Parteigänger entweder für Südkorea oder für Nordkorea geben. Unsere gewöhnlichen Vorstellungen, dass die aristotelische Logik der ausgeschlossenen Mitte, sogenannte Tertium non datur, das Dritte ist nicht gegeben, im asiatischen bzw. koreanischen Kulturraum nicht ausgeprägt sei, treffen in meinem Fall schlecht zu. Gegenüber der kontradiktorischen Dichotomie, nämlich ja etwa bei der Frage Gut und Böse, betont der komplementäre Dichotomie die bloße relative Stabilität von dyadischen Elementen, etwa bekannt Yin und Yang. Ähnliche Topoi finden wir auch in anderen klassischen Texten aus Asien. Zum Beispiel Tao Te King, Kapitel 12, sagt: Sein und Nichts sind gegenseitig zeugend. Oder ja, Gita, bekannter hindustische Text: Gott ist Sat und Asat, Gott ist Sein und Nichtsein. Oder Rig Veda: Param Brahman ist Sat, weder Sat noch Asat. Para Brahman ist weder Sein noch Nichtsein. Eine solche Denktradition hat nicht nur in der strukturalistischen Anthropologie von Claude Lévi-Strauss. Ja, Lévi-Strauss hat in seinem Buch Das Ende des Totemismus mehrmals über den Yin-Yang-Dialekt besprochen. Sondern auch in der General Semantics in den USA. Das ist eine Schule in den USA seit 50er Jahren. Zwei prominente Vertreter dieser Schule sind ein japanischer Philosoph aus zweiter Generation, der war Rektor der Universität Berkeley in den 60er Jahren und Gouverneurkandidat der Republikaner für Kalifornien. Ein bisschen konservativ, aber Hayakawa heißt die. Und der andere heißt Alfred Kolchipski. Sein Buch Science Sanity ist inzwischen in deutscher Sprache erhältlich. Diese General Semantic Schule, auch in dieser Schule nachhaltige Spuren hinterlassen. Ihre programmatischen Zeitschrift hat diese Schule, nämlich diese General Semantic, sogar den Namen etc. und so weiter. Das ist der Zeitschriftname gegeben. Sein Credo, dass die Welt niemals auf eine zweiteilige Logik von entweder oder zu reduzieren sei, führt Michel Serre nochmals so aus. Drinnen oder draußen, zwischen Ja und Nein, zwischen 0 und 1 erscheinen unendlich viele Werte und damit unendlich viele Antworten. Die Mathematiker nennen diese neue Strenge unscharf. Wir hatten dieses Unscharf schon Jahrtausende nötig. In seiner Erwartung machten unsere starre Logik und unsere grobschlächtige Begriff den Eindruck, als spielte man mit Boxhandschuhen Klavier. Eine solche Situation erlebte ich nach meiner Heimkehr nach 36 Jahren Exiljahren. Die Idee von Tertium datur, Mitte ist gegeben, oder das Dritte ist gegeben, schien nur noch eine Farce zu sein, die den Ernst des Lebens in einem geteilten Land kokettieren wollte. Hier in Südkorea herrscht noch die Mentalität aus der Zeit des Kalten Krieges, die jedoch mit dem atemberaubenden Tempo der nachholenden Modernisierung zusammentrifft. Wenn wir an dieser Stelle kurz an die Träume Nietzsches denken, der einen Schlüssel für die Lösung des Welträtsels gerade in der Kombination von asiatischer Beschaulichkeit und europäisch-amerikanischer Ratlosigkeit suchte, dann belehrt die Realität dort vor Ort uns eines Besseren. Die Szenen des globalisierten Kapitalismus in Seoul oder Tokio sind genauso hektisch wie die in Manhattan oder London. Es sieht sogar bisweilen aus, als wären jene in Asien noch hektischer als die der westlichen Welt. Meines Erachtens war es ausgerechnet ein Künstler, der diese allgemeinen Probleme der Moderne kühn und aufmerksam beobachtete. In einem programmatischen Aufsatz und, der Titel heißt und, aus dem Jahre 1927, sagte Wassilij Kandinsky, übrigens er hatte gute Beziehung mit Max Planck, sagte so, der Zitat, der heutige Mensch wird fortwährend vor die rasche Wahl gestellt. Er soll unverzüglich eine Erscheinung bejahen und die andere ablehnen. Entweder oder. Wobei die beiden Erscheinungen als rein äußere und ausschließlich äußerlich betrachtet werden. Darin liegt die Tragik der Zeit. Neue Erscheinungen werden von der alten Basis aus betrachtet und als eine tote Art behandelt, so wie seinerzeit das feine Ohr in der Ordnungsruhe das Donnern hört. Kann das scharfe Auge im Chaos eine Ordnung erraten? Diese Ordnung verlässt die Basis entweder oder und erreicht langsam eine neue und. Das 20. Jahrhundert steht unter dem Zeichen und. Seine Aussage, obwohl sie sich eher mit dem vergangenen Jahrhundert beschäftigt hat, gilt ebenfalls treffend für die globalisierte Welt der Gegenwart, die nun außer Kontrolle geraten ist. In der gegenwärtigen Krise des weltweiten Finanzsystems, die eine Krise des Realwirtschaft nach sich zieht, ersinnen nun kühne Köpfe der Wirtschaft und Politik Rettungspakete, die die Neoliberalen jedoch als tödliche Giftstoffe ablehnen. Ihnen scheinen die postkapitalistischen Rettungsversuche zu viele sozialistische Anführungsstriche Bestandteile zu enthalten. Einst behauptete der polnische Ökonom Oskar Lange war aus Warschau stammende Ökonom, der später in London lehrte, und er war kurzzeitig in den 50er Jahren so Wirtschaftsminister in Polen. Sogenannter der große Vordenker des dritten Weges, vor Prager Frieden, Oskar Lange, dass der Glaube an eine perfekte funktionierende Planwirtschaft im Grunde dem Glauben an eine friktionslos funktionierende Marktwirtschaft gleichzusetzen sei. Also gilt hier auch der Satz von der Einheit der Gegensätze. Denn die beiden Glauben setzen im Grunde die unsichtbare Gotteshände, die Invisible Hand, voraus. So sehen hier wieder einen Entscheidungszwang zwischen den zwei Reihen, die real nie existieren können. Die Versuche, das Dritte bloß als lachendes Dritte, Tertius Gaudens, oder als armes Dritte, Tertius Miserabilis, aus unserem Leben total zu vertreiben, sind konfrontiert mit der Realität, die sich jedoch jenseits dieser Vereinfachung befindet. Ultrakompliziertheit und keineswegs auf die Zahl 2 reduzierbar, so sagt es auch John Cage einmal. Eine neue Denkfigur hat sich in der Zwischenzeit deutlich formiert, sodass die Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mit den dyadischen Modellen von Gut, Böse, Innen, Außen, Kultur, Natur, Eigen, Fremd, Körper, Seele und so weiter erklärt werden kann. Nun ist das Dritte nicht mehr als ein Störfaktor, sondern als ein notwendiger Operator in unserem Leben anzusehen. Jener unzulässige Doppelagent zwischen zwei Welten ist inzwischen in allen Bereichen rehabilitiert, nicht nur in Philosophie und der Kunst, die ich oben kurz angesprochen habe, sondern auch in der Soziologie. Wir lesen momentan sehr viel über Georg Simmel. Den Kulturwissenschaften, in der Literatur, in den Medientheorien, aber auch in der Medizin, zum Beispiel in Medizin, psychosomatische Integrationsmedizin, früher völlig unbekannter Begriff, aber in jeder Klinik gibt es momentan Abteilung für diese psychosomatische Integrationsmedizin. Und in der Wissenschaftstheorie ist die Figur des Dritten inzwischen beachtlich aufgewertet worden. An dieser Stelle möchte ich zwei exponierende Beispiele vorführen. Der postkolonialistische Theoretiker Homi Bhabha spricht zum Beispiel von dritten Raum, Third Space. In unseren heutigen Transkulturationen im globalisierten Zeitalter, das heißt in den Verknüpfungen von Meinungen, Einstellungen und Werten aus verschiedenen Kulturen, betreten wir einen dritten Raum zwischen den Kulturen. Die eigene Kultur wird verlassen, die Fremde nicht vollständig aufgesucht, die neue Kultur ist nicht mehr einheitlich, sondern ein ausgehandeltes Hybrid kultureller Verhaltens zweierlei Abkunft. In dem Buch Hoffnung der Pandora entwickelt der französische Wissenschaftstheoretiker Bruno Latour eine affirmative Epistemologie und schlägt die Abschaffung der Subjekt-Objekt-Dichotomie als Ganzes vor. Er unterscheidet darin nicht zwischen Subjekten und Objekten, sondern zwischen Menschen und den Nicht-Menschlichen. Er geht davon aus, dass eine Unterscheidung zwischen dem isolierten Geist und der kalten, toten Dinge eine Unterscheidung sei, die sich auf Descartes, Kant und der modernen Wissenschaft bezieht, die aber mittlerweile schon überholt sei. Die Dinge seien demnach zu Hybriden, zu Mischwesen geworden, in denen das Menschliche und das Nichtmenschliche miteinander verbunden sind und gemeinsame, sich wechselseitig bedingende Kollektive bilden. Die hier vorgeführten zwei Beispiele der Kritik der abendländischen subjektphilosophischen Erbschaft erinnern uns wiederum an jene bekannten großen Dekonstruktionsarbeiten Heideggers und sein Vertrauen auf das Wissen. Zitat: Der Mensch ist nie zunächst diesseits der Welt als Subjekt, sei dies als Ich oder als Wir gemeint. Er ist auch nie erst nur Subjekt, das sich zwar immer zugleich auf ein Objekt bezieht, sodass sein Wesen in der Subjekt-Objekt-Beziehung liege. Vielmehr ist der Mensch zuvor in seinem Wesen existent in der Offenheit des Seins, welches Offene es, das Wissen liegt hat, innerhalb dessen eine Beziehung von Subjekt zum Objekt sein kann. In Anlehnung an die Philosophie Watsui Tetsuro, das ist ein bekannter japanischer Philosoph, er lebte zwischen 1889 bis 1960 aus Kyoto. Einem großen Anhänger Heideggers in Japan, behauptete der japanische Psychopathologe und Philosoph Kimura Bin in seinem Buch Hito to Hito no Aida, das ist zwischen Menschen und Menschen. Die Übersetzung kann man auch ein Buch aus Darmstadt Buchgesellschaft inzwischen. Dass die Dimension, in der sich Identität bildet, nicht im Zentrum des Individuums, sondern in einer tiefen Schicht läge. Die Kimura, Tsubisen, japanisch Aida oder Ma nennt. Was wir sind und was wir wissen, ergibt sich wesentlich aus dem Bezug zu anderen Menschen. Was zu wissende Menschen Identität stiftet, ist für den Einzelnen unverfügbar. Auch in der europäischen Kultur ist Schuld traditionell gebunden an die Übertretung abstrakter Normen, die durch eine Instanz jenseits intersubjektiver Geltung erklärbar ist. Zitat: Die Europäer verbinden das ontologische Schuldsein, ihre Existenz, immer mit dem jeweils über dem eigenen Kopf aufgehängten Gott und fassen ihre moralische Schuld sozusagen nur in der Vertikalen auf. Die japanische Kultur hat solche Instanzen jenseits der Geltung zwischen Mensch und Mensch nicht ausgebildet. Zitat: Die Japaner dagegen fassen ihr zittriges Schuldigsein unweigerlich horizontal auf, da sie den ontologischen Grund ihre eigene Existenz zwischen Mensch und Mensch finde. Die gegenseitigen Affinitäten zwischen der atheistischen Destruktion der abendischen Science-Metaphysik Heideggers und der Ethik des Zen-Buddhismus, die durch das Wissen vermittelt sind, sind hier eindeutig zu erkennen. Eine ähnliche Betrachtungsweise über das Wissen als das Dritte zeigt uns auch der zhidu-koreanische Dichter Kim Ji-ha. Ja, er ist übrigens eine engste Freundin von mir, der wegen seines aufopferungsvollen Engagements für die Demokratie während der Militärdiktatur zum Tode verurteilt und dann später durch weltweite Proteste begnadigt wurde. Im Zentrum seiner Lebensphilosophie liegt ein Denken von Rissen bzw. Substanzspalte. Koreanisch heißt Tum. Rissen oder Substanzspalten. Zwar erscheint dieses Tum, diese Risse, als Mangel, Defizit und schließlich Unvertrautheit. Aber es ist ein unheimliches Wesen, das die Selbsterhaltung, die Beachtung des anderen und die menschlichen Beziehungen gesund und kreativ gestalten kann. Es ist wie ein Trickster, subversiv und ambivalent, aber es kann jedoch die aktuellen Probleme kreativ lösen. Er sagt dazu, Tum, diese Spalte, Tum sei die Voraussetzung für Genugsamkeit, Gelassenheit, Toleranz, Ehrfurcht und Liebe. Ohne das Tum leben wir in einer unmenschlichen und fossilierten Welt. Nach ihm ist dieses Tum ebenfalls ein wichtiges Sondermerkmal für das Transformationsalter zu einer neuen Zivilisation. Seine Theorie ändert hier der auf Netzwerkanalyse basierende Interstix, Rissen oder Spalten der Macht, die sich von hierarchischen, mit klaren Grenzen versehenen politischen Gebilden entfernen und zu verbreitungsfähigen und Diffusionsweisen der Macht übergehen. Demnach ist die Macht nun dezentriert, asynchron und plurifokal, mehr zentrisch, ne, zu organisieren. Trotz einer ähnlichen Argumentationslinie zwischen beiden Denkern, zwischen Kim und dieser neuen so Netzwerktheorie, stützt sich die Gedankenwelt des zhidu-koreanischen Dichters hauptsächlich auf die philosophisch-religiösen Ideen des Buddhismus und der Tonghak, sogenannte westliche Lehre, die an der Schwelle zur Moderne in Korea entstanden war. Zum Schluss. Das Dritte als aktiver Bewohner der typischen Räume meldet sich überall. Vor kurzer Zeit las ich eine interessante Meldung aus Seoul, die über die Entstehung eines neuen Ökosystems in der 4 Kilometer breiten demilitarisierten Zone berichtete. Gerade diese Zwischenzone, die ein grausamer Schauplatz der letzten Phase des Koreakrieges ist, hat sich zum einmaligen Naturreservat verwandelt, wo neue Fauna und Flora gediehen sind. Gerade in den Rissen zwischen beiden Gesellschaftssystemen ist nun neues Leben entsprungen. Die demilitarisierte Zwischenzone als das Dritte ist nicht ein weiteres andere, das nur die bisherigen zerstörerischen Funktionen der Zweiheit wiederholt und vervielfacht. Dankeschön.